SRF 1.
Ab 1, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Die SBB knackt die Millionengrenze. So viele Passagiere befördert sie jeden Tag. Nur mehr Fahrgäste heißt nicht mehr Gewinn. Fußballer leben gefährlich. In keiner anderen Sportart gibt es so viele Verletzte. Das weiß Ex-Profi Alex Frey aus eigener Erfahrung.
Ich habe dann immer über den Schmerz trainiert und über den Schmerz gespielt, bis einfach eines Tages nicht mehr an den Ball schlagen konnte und habe so dann eine Operation eigentlich an den Adduktoren machen.
Jetzt ist er Aushängeschild einer Präventionskampagne der SUVA und bei uns Gast im Tagesgespräch um 1. Und wir wollen die Wahrheit. Angehörige der Opfer von Flug MH370 protestieren gegen die Informationspolitik der malaysischen Behörden. Im Studio sind Brigitte Kramer und Nina Gigax mit den Nachrichten.
Die SBB hat im vergangenen Jahr so viele Reisende transportiert wie noch nie. Pro Tag waren es mehr als 1 Million Kunden. Das sind 3,7% mehr als 2012. Allerdings wurden die Kunden nicht mehr ganz so pünktlich befördert, teilt die SBB mit. Und auch die Kundenzufriedenheit habe etwas abgenommen. Der Konzerngewinn der SBB ging um über 40% zurück auf 238 Millionen Franken. Zu teuer und nicht mehrheitsfähig. So lautet das Urteil der Schweizer Wirtschaft zu den Plänen des Bundesrats für die Altersvorsorge. Der Bundesrat will ein einheitliches Rentenalter von 65 Jahren. Zudem will er die Mehrwertsteuer um bis zu 2 Prozentpunkte erhöhen. Auch der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse und der Arbeitgeberverband schlagen eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen vor. Allerdings schrittweise bis 2021. Die Mehrwertsteuer soll nur um 0,6 Prozentpunkte erhöht werden. Das verschollene Flugzeug der Malaysia Airlines ist offenbar rund 7,5 bis 8,5 Stunden nach dem Start in den Indischen Ozean gestürzt. Das habe eine neue Analyse der Satellitendaten ergeben, sagte der malaysische Verkehrsminister. So lange habe auch der Treibstoff gereicht. Bereits zuvor hatten die Ermittler dies angenommen. Unklar ist nach wie vor, warum die Maschine nicht Richtung Peking, sondern in den Süden geflogen sein soll. Auch Trümmerteile wurden noch nicht gefunden. In China haben derweil Angehörige der Opfer demonstriert. Dutzende zogen in Peking mit Transparenten in Richtung malaysische Botschaft und kritisierten die Informationspolitik Malaysias. «Wir wollen die Wahrheit. Und wieso haben sie uns so lange warten lassen?», stand auf ihren Plakaten. Das ukrainische Parlament hat den Rücktritt von Verteidigungsminister Igor Tjenjuch angenommen. Zu seinem Nachfolger wurde Mikhailo Kowal gewählt, Chef der Grenztruppen. Der bisherige Verteidigungsminister war in die Kritik geraten wegen seines Umgangs mit der Krim-Krise. Gestern hatte er den Rückzug aller ukrainischer Truppen von der Halbinsel angeordnet. In Taiwan hat Präsident Ma Ying-jeou Studenten dazu eingeladen, über das umstrittene Handelsabkommen mit China zu reden. Ohne Vorbedingungen sei der Präsident zu Gesprächen mit den Wortführern bereit, ließ ein Sprecher verlauten. Das Abkommen hatte große Demonstrationen ausgelöst. Die Studentenbewegung kritisiert, das Handelsabkommen würde Taiwan zu fest für chinesische Unternehmen öffnen. Auf Schweizer Straßen hat es letztes Jahr weniger Unfälle gegeben, bei denen Menschen ums Leben kamen. Insgesamt gab es rund 17.480 Unfälle mit Personenschaden. Dabei verloren 269 Menschen ihr Leben. Das sind 21% weniger als noch im Vorjahr. Vor allem bei Unfällen mit Motorrädern und Velos ist die Zahl der Todesopfer gesunken, wie das Bundesamt für Straßen Astra meldet. Zugenommen haben letztes Jahr allerdings schwere Unfälle auf Fußgängerstreifen. Jedes Jahr verletzen sich in der Schweiz 45.000 Personen beim Fußballspielen. Das kostet die Versicherungen 160 Millionen Franken. Deshalb sollen die Hobbyfußballer künftig besser über ihr persönliches Verletzungsrisiko informiert werden. Der Unfallversicherer Suva hat eine entsprechende Präventionskampagne lanciert. Im Zentrum der Kampagne steht ein Test, den die Fußballer online ausfüllen können. Das Resultat zeigt auf, wo sich der Fußballer verbessern kann. Die Schweizer Börsenbetreiberin Six Group hat 2013 halb so viel verdient wie im Vorjahr. Der Gewinn sank auf 210 Millionen Franken. Die Six Group spricht trotzdem von einem guten Ergebnis. Dies, weil sie im vorletzten Jahr eine Beteiligung an der Optionen- und Derivatebörse Eurex verkauft hatte und damit einen außerordentlichen Gewinn erzielt hatte. Bereinigt um diesen Sondereffekt nahm der Gewinn 2013 um knapp 46% zu. Das Wetter. Am Nachmittag ist es noch teils sonnig, die Wolken werden aber dichter. Meist bleibt es trocken. Auch morgen ist es teils sonnig, in den Bergen kann am Nachmittag lokal etwas Schnee fallen. Die Temperatur rund 10 Grad. Im Süden ist es an beiden Tagen wechselnd bewölkt und ab und zu fällt Regen oder Schnee ab 700 bis 900 Metern.
«12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous und so geht es bei uns weiter. Gigantismus im brasilianischen Urwald. Wir besuchen die WM-Stadt Manaus. Im westafrikanischen Guinea ist Ebola ausgebrochen, eine tödliche Krankheit, gegen die es keinerlei Mittel gibt.
Es sind sämtliche antiviralen Medikamente natürlich ausprobiert worden, aber eben leider nicht mit dem gewünschten Erfolg.
Das Gespräch mit Christoph Hatz vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Dann, die SP-Spitze möchte die EU-Diskussion neu lancieren und stößt an der Basis auf offene Ohren. Dafür müssten jetzt aber Fakten auf den Tisch.
Und nicht das Verlogene und nicht das populistische Gerät und Geschnurr, das gegenwärtig ist.
Stimmen aus Bern. Und der Atomgipfel in Den Haag. Er macht die Welt ein ganz kleines bisschen sicherer. Zuerst nun zur Bahn. Wer morgens im überfüllten Zug nach einem freien Platz sucht, wundert sich nicht. Noch nie in ihrer Geschichte hat die SBB so viele Gäste transportiert wie im vergangenen Jahr. Über 1 Million waren es pro Tag. Trotzdem ist das Ergebnis der SBB deutlich schlechter ausgefallen als im Vorjahr. Und das trotz höherer Billetpreise. Zu schaffen machen der SBB Unfälle, Verspätungen, Baustellen und Stellwerkstörungen. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Der Kluge reist im Zuge. Mit über 1 Million Kunden pro Tag haben die SBB einen neuen Rekord erreicht. Fast 4% mehr Menschen sind auf den Zug umgestiegen. Doch die Kosten, welche die Bahnkunden damit verursacht haben, waren höher als die Einnahmen, die sie für die SBB generiert haben, erklärt Andreas Meyer, Chef der SBB.
Unsere Ertragskraft ist deshalb zurückgegangen, weil wir 128 Millionen aus dem eigenen Sack in die Fahrbahn gesteckt haben, in die Erneuerung von Schienen, in den hochbelasteten Netzteilen.
Diese Investitionen hatte die SBB nicht geplant, musste sie aber tätigen.
Damit hatten wir im letzten Jahr nicht gerechnet. Ja, und Umfang und Dringlichkeit haben uns da aber zum Äußersten greifen lassen, nämlich zu den eigenen Mitteln, denn wir wollen unseren Kundinnen und Kunden eine qualitativ hochstehende Leistung bieten.
Doch nicht nur die Infrastruktur bereitet der SBB Probleme, es ist auch die unterschiedliche Auslastung der Züge. Zu Stoßzeiten sind sie rappelvoll, zu Randzeiten fast leer. Da haben die SBB noch kein Rezept gefunden.
Es stimmt, dass die Zunahme der Kundschaft in den Hauptverkehrszeiten wieder überproportional gestiegen ist, etwas weniger stark als in den Vorjahren. Da müssen wir zweifelsohne mit kreativeren Angeboten, mit auch einer Lockerung des starren Tarifregimes, müssen wir uns da noch etwas einfallen lassen.
Über ein flexibleres Preissystem wird auf Bundesebene und bei der Bahn zwar schon länger diskutiert, doch eine einvernehmliche Lösung ist hier in weiter Ferne. In der Zwischenzeit setzt SBB-Chef Meyer auf die zunehmende Flexibilität der Menschen.
Ich rechne damit, dass natürlich dies auch in den kommenden Jahren deutlich erleichtert wird, ja, weil unsere Kundinnen und Kunden immer mobiler arbeiten, flexibler werden, auch im Arbeitseinsatz, sofern sie nicht physisch an einem Arbeitsort präsent sein können.
Bislang allerdings hat sich das noch nicht in den Zahlen niedergeschlagen. Nach wie vor reisen die meisten Pendlerinnen und Pendler zwischen 6 und 8 Uhr am Morgen und zwischen 4 und 7 Uhr am Abend. Die SBB ist hier Opfer ihres eigenen Erfolgs. Doch je mehr Leute Zug fahren, desto mehr Personen sind auch von Verspätungen betroffen. Und hier hatten die SBB im vergangenen Jahr verschiedene Probleme, vor allem wegen Baustellen im Raum Zürich und der Umrüstung von Stellwerken. Das Wort Stellwerkstörung wurde gar zum Unwort des vergangenen Jahres erklärt, mit entsprechenden Konsequenzen bei der Kundenzufriedenheit. Die ist weiter gesunken. Doch das Problem sei mittlerweile im Griff, sagt Andreas Meyer.
Die Lage im Netz wird nach wie vor angespannt bleiben, ja, weil wir viel unterhalten müssen in diesem Netz. Ja. Aber ich glaube, wir sind da insgesamt nach einem schwierigen Jahr jetzt auf gutem Weg.
Sagt SBB-Chef Andreas Meyer im Bericht von Tobias Fessler, direkt von der SBB-Medienkonferenz. Ob beim abendlichen Plauschspiel mit Kollegen oder beim Grümpelturnier, Fußballspiele enden häufig mit Verletzungen. In keiner anderen Sportart passieren so viele Unfälle wie im Fußball. Doch das will die schweizerische Unfallversicherung SUVA nun ändern. Miriam Eisner.
Gerissene Sehnen, verstauchte Knöchel, ausgerenkte Gelenke. Die 45.000 Fußballverletzungen pro Jahr schmerzen nicht nur die Kicker selbst, sondern auch ihre Arbeitgeber und Versicherungen. Rund eine 500.000 Arbeitstage, die nicht geleistet werden, und Versicherungskosten von 160 Millionen Franken hat die SUVA als Risiken und Nebenwirkungen des Fußballvergnügens errechnet. Philipp Gassmann, der Kampagnenleiter der SUVA.
Es ist so, dass die Altersgruppe zwischen 15 und 30 Jahren, da gibt es am absolut meisten Unfälle. Es hängt aber weniger vom Niveau ab, sondern vielmehr, wie verhält man sich, spielt man fair, bereitet man sich gut vor und hat man auch die richtige Ausrüstung an während des Spiels.
Die SUVA ist überzeugt, dass viele Verletzungen vermieden werden könnten. Dazu beitragen soll ihr neuer Online-Test mit Fragen zu Lebensstil und Ausrüstung, Fitness und Training. Freizeitfußballer können ihn auf dem Handy oder Computer durchspielen und so ihr Verletzungsrisiko bestimmen.
Das sind Fragen beispielsweise, sind Sie ein Kämpfer oder sind Sie eher ein Ballkünstler? Und so sind es rund 50 Fragen, wo Sie dann am Ende ein Ergebnis erhalten.
Zum Schluss gibt es gute Tipps.
Beispielsweise, dass Sie nicht Ihre Gesundheit für einen Sieg aufs Spiel setzen sollten. Also eine Grätsche, die sollten Sie unterlassen, weil Sie damit nicht nur die Gesundheit des Gegenspielers, sondern auch die eigene gefährden.
Aber wie sinnvoll ist ein solcher Test, der auf einer Selbsteinschätzung basiert? SUVA-Kampagnenleiter Philipp Gassmann.
Wir glauben daran, dass Sie das ehrlich ausfüllen, weil der Test ist auch anonym, also es ist ein Ergebnis für ihn selbst und da wird er auch ehrlich mit sich selbst sein.
Die SUVA hofft, dass sie mit der Kampagne die Fußballunfälle und damit die Kosten um 5% reduzieren kann.
Miriam Eisner. Über die Kampagne und über verletzte Fußballer Wadli sprechen wir dann auch um eins im Tagesgespräch mit dem ehemaligen Fußballprofi Alex Frey. Ja, Fußball auf höchstem Niveau wird bald in Brasilien gespielt. Im Juni beginnt dort die Weltmeisterschaft. Das bevölkerungsreichste Land Südamerikas macht sich fit für diesen sportlichen Grossanlass. Hier in den Informationssendungen von Radio SRF beleuchten wir daher diese Woche verschiedene Aspekte des Landes und berichten über die Vorbereitungen. Heute besuchen wir die Urwaldmetropole Manaus, wo die Schweiz auf Honduras treffen wird. Hitze und Feuchtigkeit werden die Fußballer dort erwarten und ein Hang zu Großspurigkeit. Ulrich Achermann berichtet.
Eingeweiht ist das Stadion schon. Die Arbeiter verpassten ihm noch den letzten Schliff. Der Rasen schlägt Wurzeln. Die Sorte Bermuda 419 gilt als besonders tropentauglich. Unter den 2 Millionen Bürgern von Manaus sei die Amazonas Arena heute akzeptiert, versichert Bauleiter Miguel Capo Bianco. Er könnte sich täuschen, die Skepsis ist verbreitet. Umgerechnet fast eine 250 Millionen Franken kostet der Bau. Viel Geld für ganze 4 WM-Partien, denn danach ist das Stadion überflüssig. Der lokale Fußball ist viertklassig. Die Amazonas-Landesmeisterschaft mobilisiert ganze 45.000 Zuschauer in einem einzigen Jahr, so viele wie das Stadion Sitzplätze hat. Die bisher einzige Idee, was man nach dem WM-Turnier damit anfangen könnte, stammt von einem Richter. Er schlägt vor, die Arena der Amazonia zum Gefängnis umzubauen. Die Kritik der Medien am teuren Sportpalast ist begründet. So schickt die Stadt Manaus immer wieder Straßenkinder auf die Gasse zurück, weil es zu wenig Heimplätze gibt. Auch aus dem Versprechen, die WM werde für die Modernisierung der Stadt und ihrer Verkehrssysteme sorgen, ist nichts geworden. Das Projekt einer Hochbahn starb schon in der Anfangsphase. Und ein Schnellbusnetzwerk auf exklusiven Fahrspuren lässt sich nicht verwirklichen, weil die Straßen dafür zu schmal sind. Wahrscheinlich ist die Amazonas-Arena genauso überflüssig wie der Musentempel, den sich die Kautschuk-Barone einst als standesgemäße Spielwiese bauen ließen. Die Oper Teatro Amazonas ist ein Prunkbau im italienischen Renaissance-Stil und wurde 1896 eingeweiht. Es wurde in Europa bestellt und am Amazonas zusammengebaut, nachdem man das ganze Material über den Atlantik und dann den Fluss hochgeschippert hatte. Die Oper ist das Prunkstück von Manaus, der sonst ziemlich ungepflegten Metropole am Amazonas. Und sie ist der Mittelpunkt des provinziellen Kulturlebens der Stadt. Einmal im Jahr Festspielwochen und ein Kinofestival. Geld war am Amazonas Ende des 19. Jahrhunderts kein Problem. Der Kautschuk aus dem Urwald hatte sagenhaften Reichtum über Manaus geschüttet. Und über eine Handvoll Gummibarone, die sich ihre Zigarren mit brennenden Dollarscheinen ansteckten. Die Oper bezahlten sie aus der Portokasse. Aber ebenso jäh, wie er begonnen hatte, ging der Kautschukboom 1910 zu Ende. Ein Engländer hatte die Samen der Gummibäume im hohlen Spazierstock aus Brasilien herausgeschmuggelt. Bald danach entstanden die ersten Gummibaumplantagen in Asien, ein viel wirtschaftlicheres Verfahren, das am Amazonas wegen den Schädlingen nicht möglich ist. Der Absturz war heftig. Von ihm erholte sich die Stadt erst viel später, als die Landesregierung die elektronische Industrie nach Manaus holte, mit Steuer- und Zollvorteilen. Alle Mobiltelefone, Flachbildschirme und Computer Brasiliens werden in Manaus zusammengeschraubt. Davon lebt die Stadt. Allerdings eher schlecht als recht, wenn man die heruntergekommene Infrastruktur als Gradmesser nimmt. Aber, und der Prunkbau des Fußballstadions zeigt es deutlich, die Großspurigkeit ist am Amazonas nicht nur Vergangenheit.
Sie gilt als eine der gefährlichsten Krankheiten. Sie ist hoch ansteckend und verläuft fast immer tödlich. Ebola. In diesen Tagen ist bekannt geworden, dass die Krankheit im westafrikanischen Guinea ausgebrochen ist und bereits gegen 60 Todesopfer gefordert hat. Unterdessen berichtet auch das Nachbarland Liberia von Verdachtsfällen. Professor Christoph Hatz ist Chefarzt am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Ich habe ihn gefragt, wie sich Ebola denn genau äußert.
Die Krankheit beginnt mit sehr starkem Fieber. Und innerhalb von wenigen Tagen bilden sich dann die gefürchteten Komplikationen der inneren Blutungen, sodass der Patient eigentlich verblutet innerlich und äußerlich und hat alle anderen Symptome einer Viruserkrankheit, einer schweren Viruserkrankung, eben von Kopfschmerzen über Hirnbeteiligung bis zu Durchfall und ähnlichen Symptomen.
Und wie erkennt man, dass jemand an Ebola erkrankt ist?
Man muss im Prinzip den Verdacht auf eine Ebola-Infektion haben und dann gezielt eben nach diesem Virus suchen. Sonst kann man diese Krankheit nicht ganz klar eingrenzen. Und es gibt zahlreiche andere Krankheiten, gerade in Afrika, die dieses Bild eben verfälschen können. Und deshalb geht es auch immer eine gewisse Zeit, bis Ebola dann tatsächlich diagnostiziert wird.
Das ist unter Umständen auch ein Problem, weil die Krankheit als hoch ansteckend gilt. Wie genau breitet sich Ebola aus?
Was wir aus den früheren Epidemien wissen, ist, dass die meisten Fälle eben im Spital selbst übertragen werden durch irgendwelche Körperflüssigkeiten. Das kann die Tränenflüssigkeit sein, das kann selbstverständlich auch das Blut sein. Und inwiefern das Ebola-Virus sogar durch die Luft übertragen werden kann, ist immer noch eigentlich Gegenstand von Abklärungen. Man ist hier absolut nicht sicher, dass dies der Fall ist.
Und gibt es eine Erklärung dafür, dass Ebola vor allem in afrikanischen Ländern ausbricht?
Ebola-Viren sind erstmals in Afrika diagnostiziert worden, in Zentralafrika. Etwas überraschend für uns natürlich jetzt diese Epidemie etwas weiter weg in Westafrika.
Also heißt das alles auch, es ist eher unwahrscheinlich, dass sich Ebola auf andere Kontinente ausbreitet im größeren Stil?
Bei solchen Viren ist es immer sehr schwierig zu sagen, wo sie sich ausbreiten können. Sie wissen, wir hatten 1994 einen einzigen Fall. Diese Patientin kam auch zurück in die Schweiz, wurde hier diagnostiziert. Dort ist alles glimpflich abgelaufen. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass einmal ein Fall wieder in ein industrialisiertes Land oder eben auch nach Asien oder nach Südamerika kommen könnte und dort theoretisch zumindest ein Gefahrenpotenzial darstellt.
Wie sieht es denn aus mit der Behandlung von Ebola? Gibt es keine Medikamente, keine Impfung?
Hier liegt eines der ganz großen Probleme. Wir haben weder einen guten Impfstoff bis jetzt, also wir haben gar keinen Impfstoff, den wir breit einsetzen können, noch haben wir wirklich vernünftig funktionierende Medikationen. Es sind sämtliche antiviralen Medikamente natürlich ausprobiert worden, aber eben leider nicht mit dem gewünschten Erfolg.
Bedeutet das auch, es ist im Moment eher unwahrscheinlich, die Krankheit ausrotten zu können?
Die Ausrottung dieser Krankheit ist so facettenreich, dass wir im Moment sicher nicht alle Elemente dazu haben, daran schon nur zu denken. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, wo das Reservoir dieses Virus ist. Bevor wir alle diese Elemente nicht kennen, ist es sehr schwierig, eine Prognose zu stellen, wie wir da wirklich weiterkommen.
Das war Professor Christoph Hatz, Chefarzt am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Die Spannungen rund um die Ukraine belasten auch den Atomgipfel in Den Haag. Und dennoch zeichnet sich dort ein Erfolg ab. Immer mehr Länder verpflichten sich, radioaktives Material loszuwerden, das für Atombomben verwendet oder in die Hände von Terroristen gelangen könnte. Andere Staaten wiederum verkleinern wenigstens ihre Lager oder schützen sie besser. Die Welt wird damit ein klein wenig sicherer. Aus Den Haag, Fredrik Steiger.
Die Wahrscheinlichkeit, dass waffenfähiges Uran oder Plutonium in die Hände von Terroristen gelangt, ist nicht sehr groß. Aber
if it were to happen,
the consequences would be devastating.
So we have to prevent.
Wenn es geschehe, wären die Konsequenzen grauenhaft. Das Video, das den Staats- und Regierungschefs in Den Haag vorgeführt wurde, zeigt ein Horrorszenario. Die bessere Sicherung von Nuklearmaterial, das zum Bau einer sogenannten schmutzigen Bombe missbraucht werden könnte, ist dringlich. Deepti Chowdhury von der Nuclear Threat Initiative, der wichtigsten Nichtregierungsorganisation in Sachen nukleare Sicherheit.
You would think that with the challenge and global consequences of terrorists getting their hands on weapons usable nuclear materials,
eigentlich sollte man annehmen, das Thema stehe seit langem oben auf der politischen Agenda. Doch das sei fahrlässigerweise nicht der Fall gewesen. Erst US-Präsident Barack Obama machte es dazu, mit den Atomgipfeln, deren dritter nun in Den Haag stattfindet. Es gebe auch konkrete Erfolge.
There are really concrete things that we can look at.
Ziel müsse sein, immer weniger waffenfähiges Material in immer weniger Ländern und an immer weniger Standorten.
One of the most efficient ways we have of thwarting terrorists is to make sure there are fewer places.
Seit dem ersten Atomgipfel sank die Zahl der Länder mit solch radioaktivem Material von 39 auf 25. Österreich, Tschechien, Mexiko, die Ukraine und viele andere haben sich davon getrennt. Ebenso wichtig ist, die Lager besser zu sichern. Denn angereichertes Uran und Plutonium befinden sich keineswegs nur in relativ gut geschützten Atombombenarsenalen oder Kernkraftwerken, sagt Kamar Mrabit von der UNO-Atombehörde IAEA.
Nuclear and other radioactive materials could be stolen in medical and industrial facilities, for example in hospitals.
Viel leichter könnte es aus Forschungslabors an Universitäten, aus Spitälern oder Fabriken gestohlen werden. Seine Organisation unterstützt deshalb Länder dabei, solche Anlagen besser zu sichern. Auch das ein Resultat der Atomgipfel.
So we also help member states in training their professionals, regulators, police, customs officers and others.
12 Länder haben in den letzten Jahren Ausbildungszentren für Atomsicherheitsexperten gegründet. 8 weitere sind dabei. 28 Länder überwachen inzwischen ihre Häfen und Grenzen besser, um Atomschmuggel zu verhindern. Und immer mehr ratifizieren Abkommen über Mindeststandards. Unbestreitbare Fortschritte also, bilanziert auch Bundespräsident Didier Burkhalter. Ihn stört jedoch, dass ein großes Thema beim Gipfel praktisch ausgeklammert wird.
Au fond, il faudrait élargir l'agenda. Je parle en particulier de tout ce qui concerne désarmement et non-prolifération.
Man müsste auch über atomare Abrüstung sprechen. Wolle man die Gefahr neuer Atombomben verringern, sollte man zunächst auf die vorhandenen verzichten. Burkhalter fürchtet eine Zweiklassengesellschaft, in der die Nicht-Atommächte vor allem Pflichten, die Atommächte hingegen vor allem Rechte haben.
C'est vrai, c'est pourquoi la Suisse milite qu'on puisse réellement discuter de l'ensemble de la problématique de sécurité nucléaire.
Dennoch, der Hager-Gipfel zeigt, obschon die atomare Abrüstung blockiert ist, lässt sich die nukleare Sicherheit verbessern. Man muss das eine nicht lassen, weil man das andere nicht tun kann.
4:01, Fredrik Steiger hat berichtet. Es steht schon lange schwarz auf weiß im roten Parteiprogramm. Die SP möchte über einen EU-Beitritt verhandeln. Allerdings verschwand dieses Ansinnen in den vergangenen Jahren immer mehr in der Versenkung. Bis zum Ja zur Zuwanderungsinitiative, das auf die Sozialdemokraten wie ein Weckruf gewirkt hat. Die Chefetage will einen EU-Beitritt neu diskutieren. Was aber halten die Mitglieder, was hält die Basis von dieser Idee? Peter Maurer hat gestern Abend die Hauptversammlung einer SP-Sektion in Bern besucht.
Noch kurz etwas Stühle rücken, nach links und nach rechts, und dann geht's los.
Liebe Mitglieder von SP Länggasse-Felsnau, ich begrüße euch ganz herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung. Eine Hauptversammlung, die ganz im Zeichen steht von den Berner Gross- und Regierungsratswahlen vom nächsten Wochenende und von den Nachwehen der Masseneinwanderungsinitiative.
Und diese Nachwehen sind's, die auch die SP-Basis immer noch heftig schütteln. Was nun, fragt man in den Saal, wo mehrheitlich Männer sitzen, viele nicht mehr, die Jüngsten. Jetzt die große EU-Debatte, inklusive Beitrittsfrage. Macht das wirklich Sinn?
Die Frage, ob das Sinn macht für die SP, die stellt sich für mich nicht. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, der EU beizutreten. Und das finde ich eigentlich ja.
Es ist das Gleiche wie das Bekenntnis zur Überwindung des Kapitalismus.
Der Zeitpunkt ist auch einfach ein bisschen gewagt. Rein strategisch.
Ich finde es eine geniale Idee. 49,7% haben für die Einwanderung gestimmt und eben nicht dagegen. Und für die ist das eine Chance, sich auch noch dazu zu äussern.
Weil man muss Europa zeigen, dass es in der Schweiz auch noch andere Kräfte gibt als die aktuell, die man weit herum hört.
Die man hört, sind die, die gewonnen haben.
Ihr Ziel ist der Alleingang, sodass sie einfach selber fusten können, die Damen und Herren von SVP, wie sie wollen. Es ist aber eine Illusion.
Und ich plange darauf, dass endlich die SP mit mehr Mumm gegen die SVP antritt, dass sie eine andere Politik betreibt. Noch ein Säckchen der SVP, das können wir der FDP, der CVP und allen anderen rechten Parteien überlassen.
Und wenn die SP nicht würde zu dem Stellung nehmen, würden wir kuschen vor den Ängsten, die da bei uns geschürt worden sind, jetzt mit, im Zusammenhang mit dieser Abstimmung.
Die Stimmung ist kämpferisch aufgeladen. Jetzt erst recht, heißt es. Aber gibt man zu bedenken, bei einer Umfrage vor 2 Jahren sagten doch bloß noch magere 11% der Schweizer Ja zu einem EU-Beitritt. Und heute?
Das ist schwierig zu sagen. Ich bin selber auch noch nicht sicher, ob ich das schlucken würde.
Einen EU-Beitritt. Schwer verdaulich.
Viele werden es aus taktischen Gründen nicht wollen, weil man doch immer nur eine Minderheit ist und dann vielleicht durch das abgestraft wird. Das ist aber schade. Ich finde, man sollte für das eintreten, weil das wird Zukunft sein und das ist man voraus.
Im Moment ist man aber doch noch ziemlich im Hintertreffen, in der Minderheit.
Ja, wahrscheinlich sieht es momentan so aus, dass keine Mehrheit da ist. Aber überzeugen heisst eben, Knochenarbeit leisten, eine Mehrheit geht nicht vom Himmel.
Und genau für diese Überzeugungsarbeit brauche es jetzt endlich Fakten.
Damit wir wissen, woran das man ist. Und nicht das Verlogene und nicht das populistische Gerät und Geschnurr, das gegenwärtig ist, sondern dass man wirklich einfach die Facts auf den Tisch legt, dass ich als Bürger kann sagen, mal, ich finde, es ist in Ordnung, in die SP, in die EU zu gehen. Oder nein, ich will das lieber nicht.
Ja zu einer breiten SP-EU-Diskussion. Ja zu SP-Vorstößen im Parlament.
Aber nicht mit einer Initiative oder so, die vor das Volk gelangen würde, weil der Terrain steht noch nicht parat.
Nicht nur der politische Boden sei noch nicht bereit.
Ich würde sagen, dass der Leidensdruck für die, die die massive Änderungsinitiative zugestimmt haben, dass der noch zu wenig gross ist. Im Prinzip sollte man noch ein bisschen abwarten, oder? Bis der Leidensdruck grösser ist. Bei uns Linke ist er ja da, aber für die anderen muss er auch noch kommen.
Im Saal sitzt eine Sozialdemokratin. Die sagt freilich dezidiert Nein. Nein zu einer EU-Debatte.
Nein, ich finde, das macht nicht Sinn.
Die Frau ist nämlich überzeugt,
dass man dort Energie verpufft für etwas, wo man doch auf verlohnigen Posten kämpft aktuell.
Die Genossin ist mit ihrer Meinung zwar klar in der Minderheit, aber geht am Schluss trotzdem mit der Mehrheit zum offerierten Apéro.
Meinungen von der SP-Basis gesammelt von Peter Maurer. Eine Minute ab eins, gleich hier zu Gast Alex Frey. Der ehemalige Fußballprofi ist Aushängeschild der neuen Suva-Kampagne gegen Verletzungen auf dem Fußballfeld. Über Verletzungen aller Art weiß er einiges zu erzählen. Im Tagesgespräch nach dem Wichtigsten in den Schlagzeilen.
Die SBB hat im vergangenen Jahr so viele Reisende transportiert wie noch nie. Pro Tag waren es mehr als 1 Million Kunden. Allerdings kamen diese Kunden weniger pünktlich und etwas weniger zufrieden an ihr Reiseziel, wie die SBB mitteilte. Das verschollene Flugzeug der Malaysia Airlines ist offenbar rund 7,5 bis 8,5 Stunden nach dem Start in den Indischen Ozean gestürzt. Das habe eine neue Analyse der Satellitendaten ergeben, sagte der malaysische Verkehrsminister. Jedes Jahr verletzen sich in der Schweiz 45.000 Personen beim Fußballspielen. Die Unfallversicherung Suva will die Hobbyfußballer deshalb besser über ihr Verletzungsrisiko informieren. Die Suva hat eine entsprechende Präventionskampagne lanciert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.